In dieser Folge zu Gast ist Michael Heffner. Er gehört zu meinen besten Freunden und ist als selbstständiger Golflehrer Teil der doch recht großen Gruppe von Solo-Selbstständigen und Freiberuflern. Ich habe gerade nachgeschaut, nach aktuellen Zahlen sind von 3,5 Millionen Unternehmern und Selbstständigen tatsächlich 1,9 Millionen freiberuflich oder eben solo-selbstständig tätig, ohne Angestellte. Und das bringt natürlich ganz eigene Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich. Und darüber haben wir gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shuttle Capital. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, Michi, dass du da bist. Lass uns direkt einsteigen. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wie kam es dazu, dass du jetzt das machst, was du machst? Und lass mal alle teilhaben daran.
Ja, freut mich auch, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung an erster Stelle. Wie ging es bei mir los? Also das ging im Grunde ähnlich los wie bei dir über den Sport. Das ist ja auch der Ort, wo wir uns kennengelernt haben, in der Bertolt-Brecht-Schule, Sportschule, waren da gemeinsam, haben da viele Jahre zusammen verbracht. Und genau, also ich habe mit 6 Jahren das Golfspielen angefangen, hatte da dann schon relativ viel Spaß.
Wie kam es eigentlich, lass mal kurz einhaken, wie kam es zu der Affinität? Also woher, wer hat dich da mal mitgenommen? Weil als Sechsjähriger ist ja selten, dass man sagt, geil,
ja, ich nehme den
Driver und hau mal drauf.
Das ist relativ einfach zu erklären. Meine Eltern haben das Golfspielen angefangen und sind dann immer auf den Golfplatz gefahren und ich wurde immer zu Oma und Opa gebracht. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, jetzt möchte ich einfach mit und mir das anschauen, was ihr da macht. Und dann haben sie mich mitgenommen in den Golfclub Zollmühle. Das liegt ja 30 Kilometer südlich von Nürnberg Richtung Weißenburg. Und habe da dann gleich den ersten Schläger bekommen und habe da drauf gehauen und hatte da dann eben sofort Spaß und wollte das Ganze dann irgendwo anfangen und habe mich dann nicht ganz blöd angestellt und bin dann eben dabei geblieben. Bin dann auch einige Förderungen durchlaufen, eben auch auf der Sportschule gewesen und habe das dann ja relativ professionell schon in der Jugend betrieben, also wirklich als Leistungssport, und habe mich dann nach dem Abi ja orientiert, was ich golftechnisch weitermachen könnte, und habe mich dann dazu entschieden, erstmal eine Golflehrerausbildung zu machen. Das ist eine ganz normale, staatlich anerkannte Berufsausbildung, die 3 Jahre geht.
Das wissen viele auch nicht. Also ich glaube, das ist den wenigsten bekannt. Mir selber war es auch nicht bekannt, bevor du dann gesagt hast, du gehst jetzt dann nach Bad Bellingen und machst deine Golflehrerausbildung. Ja, erzähl mir, wie war das so? Also was lernt man da und wie läuft sowas ab?
Ja, ist jetzt ja auch nicht die allerklassischste Ausbildung, sage ich mal. Was lernt man da? Natürlich geht es ganz viel um Golftechnik und Didaktik, wie kann ich jemandem was beibringen, wie kann ich das Training steuern, wie kann ich Mannschaften, Gruppen oder auch Einzelspieler irgendwo leiten und führen. Also das ist eine sehr breit aufgestellte Ausbildung, großer Teil natürlich auch wirtschaftlich oder ein wirtschaftlicher Teil, weil es eben üblich ist, dass man als Golflehrer selbstständig ist. Also das ist selten, dass es ein Anstellungsverhältnis mit irgendeinem Golfclub gibt. Während der Ausbildung ist das natürlich gegeben, also dass man 3 Jahre als Azubi im Golfclub angestellt und danach ist es eben üblich, dass man selbstständig ist. Und bei mir war das eben so, dass ich 3 Jahre, wie du gerade gesagt hast, in Bad Bellingen die Golflehrerausbildung gemacht habe. Das ist ein kleiner Ort im Dreiländereck, Deutschland, Frankreich und Schweiz. Also das liegt circa 10 Kilometer nördlich von Basel. Ist eine ganz schöne Ecke, Toskana Deutschlands wird es auch oft genannt. Gutes Wetter, guter Wein. War schon eine nette Zeit auch da. Und genau, da habe ich eben diese Ausbildung gemacht. Und nach der Ausbildung habe ich mich dann eben dazu entschieden, 3 Jahre als Profi zu spielen, weil das war auch das eigentliche Ziel. Ich hatte nur überlegt, vorher eben was in Anführungszeichen Gescheites oder Sinnvolles, Sicheres zu machen, dass ich halt, wenn das mit der Spielerkarriere nicht klappt, was ja dann auch tatsächlich eben der Fall war, dass ich schon was in der Hand habe. Und wie ich mich dann entschlossen habe, eben nicht weiter als Profi zu spielen, ist dann irgendwie eins zum anderen gekommen und dann bin ich im Golfclub Fürth gelandet und da bin ich jetzt seit gut 6 Jahren.
Ja, es ist sehr nice. Also die meisten, die natürlich hier schon öfter zuhören, werden wissen, dass ich ja auch den Bezug zum Leistungssport hatte und auch immer noch habe und wir auch, ja auch mittlerweile ziemlich beste Freunde sind aus der Zeit noch von vor, wie viele Jahre ist her, wo wir Abi gemacht haben?
Ja, Abi haben wir 2012
Jahre
gemacht
her.
Und
ja,
2004 sind wir in die Bertolt-Brecht-Schule.
Genau, also schon eine ganze Zeit lang, die wir uns kennen und ja auch mögen gelernt haben. Also nach deiner Profikarriere, ähnlich wie bei mir ja auch, war die Frage, wie geht's weiter? Du hattest dann zum Glück schon im Vorhinein eben mit dieser Ausbildung vorgebaut. Wie schwer ist dir die Entscheidung dann gefallen, zu sagen, ich mache Golflehre, oder wie leicht war das? Und wie schnell kam dann auch so der Entschluss?
Naja, eigentlich ist es mir nicht schwer gefallen, weil da kam dann wirklich so eins zum anderen und dann hat sich das einfach glücklich gefügt. Ich hatte dann vor, nach meiner aktiven Spielerkarriere auch noch Sportmanagement zu studieren. Das habe ich dann auch gemacht, eben die 3 Jahre, also es ging gute 3 Jahre, nachdem ich meine Karriere beendet habe. Und das hat sich eben super zusammengefügt, weil ich eben im Golfclub Fürth die Freiheit bekommen habe, nebenbei auch zu studieren, mir das selber einteilen konnte und das dann parallel eben super lief.
Und der Golfclub Fürth, wie kamen die auf dich? Wie kamst du auf die? Klar, ist jetzt regionaler Bezug, ich komme ja aus Nürnberg, aber trotzdem Fürth ist Fürth. Wie kam es dazu, dass du dann dort gelandet bist?
Ja, das kam so, dass ich tatsächlich, ich hatte noch einen ganz kleinen, kurzen Ausflug im Golfclub Augsburg, weil da ein guter Freund von mir die Golfschule leitet und der hat mich gebeten, ob ich da ein bisschen im Jugendtraining und in der Mannschaftsbetreuung im Jugendbereich aushelfen kann und das habe ich dann auch gemacht und da war ich 2018 auf Bayerischer Mannschaftsmeisterschaft irgendwo im Allgäu, ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher Golfplatz das war und da war der Golfclub Fürth eben auch vertreten und da bin ich irgendwie mit dem Vorstand Sport ins Gespräch gekommen und da kam dann schon raus, dass die so ein bisschen auf der Suche sind, weil der zu dem Zeitpunkt dortige Golflehrer eben schon aufhören wollte oder sich das angekündigt hat, dass der aufhört oder so zumindest ein bisschen kürzer tritt und dann waren die auf der Suche nach Ersatz und dann sind da die Gespräche gleich recht positiv verlaufen und wir waren da von beiden Seiten recht interessiert und ja, dann hat sich das so ergeben und
vielleicht,
seitdem bin ich jetzt dann da.
Ja, so läuft es manchmal, ne? Vielleicht erzählst du mal kurz, was ich immer spannend finde, wie das denn bei Golflehrern generell so abläuft, also dass du ja stationär fix mehr oder weniger bei dem Golfclub bist. Erzähl mal, wie sich sowas dann ergibt, also wie die Golflehrer quasi generell ihren Job ausüben und vielleicht auch, warum das so ist und warum das auch sinnvoll ist.
Das ist eine gute Frage. Also das schaut so aus, dass man normalerweise als Golflehrer einen oder vielleicht noch einen zweiten Golfclub hat, in dem man tätig ist. Das ist ein bisschen davon abhängig, wie groß die Golfclubs sind. Groß im Sinne von wie mitgliederstark. Wenn man jetzt einen mitgliederschwachen Golfclub hat, da ist natürlich als Golflehrer dann vielleicht auch einfach nicht genug Arbeit da. Also genug Leute, genug Kunden könnte man es nennen oder Schüler, die einfach die Leistungen in Anspruch nehmen. Vielleicht sind die Golfclubs auch mannschaftstechnisch, also sportlich nicht so stark aufgestellt, dass da genug Arbeit ist. Dann kann es schon mal vorkommen, dass man in 2 Golfclubs tätig ist. Möglich wäre auch in noch mehr tätig zu sein, aber üblich ist, sage ich mal, 1 bis maximal 2. Und in dem jeweiligen Golfclub, wo man dann ist, ja, da fallen ganz unterschiedliche Aufgaben an. Also das ist zum einen natürlich ein großer Block Privatunterricht. Also das heißt, da kommen Leute, die schon Golf spielen oder Golf lernen möchten, buchen eine Unterrichtsstunde und dann versucht man denen eben so viel wie möglich beizubringen und die auch dann meistens länger zu betreuen. Die kommen dann schon im Normalfall regelmäßig. Der zweite Block ist, dass man Kurse im Auftrag des Golfclubs gibt. Das sind dann im Normalfall Platzreife oder Schnupperkurse. Schnupperkurse sind ganz klassisch an einem Tag irgendwo 1 bis 2 Stunden, wo man einfach mal das Golf ausprobiert und schaut, ob das was für einen ist. Die Platzreife-Kurse sind dann schon ein bisschen länger dauernde Kurse.
Ist sie noch dafür da, dass man überhaupt spielen darf?
Genau,
ne? Platzreife, also geht ja nichts.
Da macht man einen sogenannten, also der Platzreife-Kurs führt zum Platzreife-Zertifikat und mit diesem Zertifikat kann man dann Mitglied werden und im Golfclub spielen. Also das könnte man umschreiben mit Führerschein für einen Golfplatz. Das ist was es in Deutschland gibt und auch definitiv seine Berechtigung hat. Da geht es einfach darum, dass man halt das Golf lernt und einen Einstieg findet. Und der dritte Block, der dann zu tun ist, ist im Grunde eben Mannschafts- und Jugendtraining, könnte man sagen. Also das ganz klassische Breitensport-Jugendtraining fällt da rein, aber auch das etwas ambitioniertere Leistungssporttraining, könnte man sagen. Und dann eben die Mannschaftsbetreuung in unserem Fall oder in meinem Fall im Golfclub Fürth ist das jetzt hauptsächlich die Damenmannschaft, die jetzt 2 Jahre in der ersten Bundesliga gespielt hatte. Ab nächster Saison müssen wir leider wieder in der zweiten Bundesliga spielen, aber das ist auch in Ordnung. Und ja, das sind so die großen 3 Aufgabenbereiche. Klassisch ist es eben, dass man nicht angestellt ist, sondern selbstständig, also auf selbstständiger Basis da tätig ist und dann eben im Auftrag des Golfclubs diese Aufgaben ausführt.
Und dann auch diesen Platz besetzt, dass eben die Mitglieder, wenn sie Lust haben und vor allem auch ja, Bedarf sehen, dann die Trainerstunde buchen. Und ich weiß ja auch von dir, dass vielleicht sogar auch im Winter ab und zu manche Golflehrer ja auch noch ein paar Dinge unternehmen, aber da warst du jetzt nicht immer bekannt dafür, weil du natürlich mit einem anderen Hobby dann im Winter beschäftigt bist.
Ja, kommen also
auch noch gleich dazu.
Das ist ein großer Punkt, natürlich Golfreisen. Das habe ich jetzt tatsächlich, eben wie du gerade gesagt hast, noch nicht angeboten. Das ist aber üblich, dass man im Winter halt mit seinen Schülern irgendwo hinfliegt und eine Golfreise macht. Das heißt, man fliegt mit denen irgendwo ins Warme, wo man auch im Winter gut Golf spielen kann, ist dann mit denen im Normalfall eine Woche vor Ort, spielt mit denen, trainiert mit denen und bietet denen da halt seine Leistung quasi im Ausland an. Das ist bei mir jetzt nicht zustande gekommen, eben dem geschuldet, dass Golf eben auch ein interessanter Punkt oder die Golflehrertätigkeit eben ein Saisongeschäft ist. Das heißt, ich habe im Sommer sehr viel zu tun, im Winter dann eben etwas weniger und habe die ersten 3 Jahre im Winter hauptsächlich dem Studium gewidmet, dass das eben mich im Sommer nicht zu sehr belastet, wo ich dann eben mehr arbeite. Im Winter darauf hatten wir dann unser gemeinsames Projekt, wo wir dann auch noch drauf
stimmt, ja,
da gab's kommen. Auch was, ja. Das war dann da das Projekt und im letzten Winter habe ich dann gedacht, ich mache auch einfach mal ein bisschen weniger und habe mir mal ein bisschen mehr Freizeit gegönnt. Das war auch ganz nett.
Ja, gerade im Sommer gibt es ja oft auch 7 Tage am Stück, ne? Da ist ja wenig ja, mit Urlaub, weil du könntest theoretisch mehr Stunden vergeben, als du Stunden hast.
Ja, das kommt oft vor, dass das mehr als 7 Tage am Stück sind und Wochenende oder Feiertag, das gibt es in dem Beruf zumindest im Sommer gar nicht. Dafür habe ich natürlich dann im Winter meine großen Freiheiten und kann da, wie du es schon gesagt hast, beim anderen oder meinem großen Hobby, meiner Leidenschaft Eishockey nachkommen. Das ist natürlich auch eine tolle Kombination, dass ich im Sommer mehr und im Winter dann weniger arbeite und da Zeit dafür habe.
Ja, sehr interessant und ich wusste eben, bevor wir da nicht intensiver drüber gesprochen haben und es bei dir dann ernster wurde, gar nicht, was so ein Golflehrer alles macht und wie sein Alltag so aussieht. Vielleicht kannst du mal 2, 3 Sachen dazu sagen, wenn es dann bei dir mal voll ist, der Terminkalender und so ein klassischer Tag im Sommer, wie am Golfclub Fürth jetzt meinetwegen, wie sieht der so aus und mit was hast du da so zu tun, mit wem hast du so zu tun und ja, nimm uns da mal mit.
Also ein klassischer Tag schaut im Normalfall so aus im Golfclub Fürth, dass ich um 9 Uhr anfange, habe dann den ersten Block so von 9 bis 13 Uhr, da ist dann meistens Privatunterricht, also um die Uhrzeit sind selten irgendwelche Kurse, wobei es auch so einen Vormittagsplatzreifekurs gibt, das ist aber meistens in den Ferien. Dann mache ich zwischen 13 und 14 Uhr meistens Mittagspause und dann geht es von 14 bis ja im Normalfall 19.30 Uhr oder 20 Uhr, manchmal auch länger weiter. Meistens eine Kombination aus auch wieder ein bisschen Privatunterricht, vielleicht auch mal spielen auf dem Platz mit irgendwelchen Leuten und am Nachmittag oder Abend ist dann oft Jugend- oder Mannschaftstraining, dass das eben mit Schule und Arbeit der jeweiligen Spieler zu vereinbaren ist. Und ja, manchmal auch Feierabend-Platzreife-Kurse, die gehen dann teilweise bis 21 Uhr. Das ist natürlich dann schon der ja, extrem lange Tag und nicht das, wo man unbedingt drauf scharf ist, aber das ist natürlich auch ein Angebot, das der Golfplatz gerne machen möchte, dass eben die Leute auch nach der Arbeit noch die Möglichkeit haben, diese Kurse zu besuchen.
Ja, gerade für die, die vielleicht berufstätig sind oder überhaupt einen Alltag haben, der in irgendeiner Form ihr Dasein ja, bedarf.
Genau.
Die müssen halt dann eher zu anderen Zeiten. Ne? Deswegen, wenn die Urlaub machen, frei haben, Wochenende, wie auch immer, dann musst du arbeiten.
Genau, und ja. weil du gefragt hattest, was für Leute zu mir kommen, also da kommen tatsächlich alle. Und Golf ist nicht der reiche Sport, wie es das Image leider vermuten lässt, sondern es kommen wirklich durch die komplette Bevölkerung alle Schichten zu mir. Junge Leute, alte Leute. In den Kursen ist es wirklich immer total interessant, was die auch beruflich machen. Also da sprechen wir dann auch drüber. Wir haben oft irgendwo eine Pause, wo man dann solche Sachen auch miteinander ja, bespricht oder klärt, weil es einfach interessant ist. Und da kann ich wirklich sagen, dass das durch die Bank oder dass durch die Bank alles dabei ist.
Ja, es sind auch viele Leute, die du dadurch kennenlernst, auch gute Kontakte, die du natürlich knüpfst.
Ja, absolut.
Ja, das ist natürlich auch viel wert. Ne? Es ist, man kann dann schon sagen, dass die Leute da hingehen, die ja, sich beschäftigen wollen, die ein cooles Hobby haben und da auch wahrscheinlich gerade die, die dann auch Zeit haben, gerne ihre ja, komplette Freizeit oder ihr vielleicht auch manchmal Rentner-Dasein oder Privatier-Dasein darauf verwenden, Golf zu spielen. Ist ja auch ein schönes Hobby, also kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt zu deinem, ja, wenn wir sagen können, das ist dein Beruf, dann gibt es ja ganz klar die andere Seite, das ist dein Hobby, gerade im Winter, wo deine Zeit am meisten genutzt wird und du auch viel Zeit bei verbringst, dem Eishockey, das ist schon kurz angesprochen. Einerseits spielst du selber, bist auch engagiert als Vorstand, Trainer, Zeugwart, alles und auch Riesenfan natürlich von den Ice Tigers hier in Nürnberg. Wie ging es eigentlich damit los mit der Eishockey-Freude bei dir irgendwann mal?
Ja, also die Begeisterung fürs Eishockey oder für den Eishockeysport an sich, die ist schon recht lange da. Ich bin tatsächlich vor jetzt schon deutlich über 20 Jahren mit meinem Opa früher zu den Ice Tigers gegangen. Der hatte da 2 Dauerkarten und hat mich immer mitgenommen. Und diese Begeisterung hat sich einfach, ja, mein ganzes Leben durchgezogen. Ich hätte gerne vielleicht auch früher schon öfters mal selber gespielt, aber das war einfach dem Golf,
ja, ist schwierig,
ja, was, wie soll ich sagen, geschuldet, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber aufgrund der hohen Verletzungsgefahr wollte ich mich da irgendwo nicht in die Gefahr bringen, mich wirklich zu verletzen. Und habe das dann immer hinten angestellt und mit der Zeit, wo ich dann, oder zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben meine Spielkarriere beendet habe, war das dann eben kein Thema mehr und da habe ich dann wirklich aktiv das Eishockeyspielen angefangen. Ich konnte schon ganz gut Schlittschuh laufen, weil ich öfters eben in der Arena war. Das war natürlich ein ganz guter Vorteil. Und ja, seitdem bin ich selber eben auch aktiv dabei. Bin dann in so eine, ja, Gruppe, wo schon ein paar Freunde von mir dabei waren, gestoßen. Wir haben immer nur untereinander gespielt. Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, jetzt müssen wir mal ein Spiel gegen eine andere Mannschaft machen. Das haben wir dann gemacht. Und dann ging das so weit, dass wir sogar einen Verein gegründet haben und uns dem Ligabetrieb angeschlossen haben. Und da spielen wir jetzt mit zwei Mannschaften im Ligabetrieb mit.
Ja, und die White Bucks, für alle, die zuhören von den White Bucks, liebe Grüße, sind bestimmt ein paar, sind ja dann auch, ja, dein Herzensprojekt geworden eigentlich und auch so, glaube ich, mit einer der Hauptgründe, warum du hier in der Region auch so verwurzelt bist, weil sie schon dein, ja, zumindest für die zweite Jahreshälfte, wenn Golf ein bisschen weniger wird, auf jeden Fall dein, ja, mit Lebensmittelpunkt irgendwo sind, ne?
Ja, absolut. Also das ist ein großer Teil geworden, hält mich natürlich auch hier, natürlich mein Job hält mich hier, die Ice Tigers halten mich hier, die White Bucks halten mich hier,
wie lange
meine Freunde halten mich hier, das, ja, darf man natürlich auch nicht vergessen, das ist wahrscheinlich Freunde und Familie der größte Punkt, der mich hier hält, aber das sind alles so Bausteine, die damit reinzählen, ja.
So viele gute Jungs auch, gerade im Verein bei den White Bucks, ich bin da auch immer sehr gern dabei, auch wenn ich selber weder Schlittschuh laufen noch Eishockey spielen kann, obwohl ich glaube, am Stecken wäre ich gar nicht so schlecht, aber ja, das Schlittschuh laufen ist das Problem.
Die Fähigkeit ist halt trotzdem gefragt.
Ja, das weiß ich, aber ich war ja schon mal mit drauf und hat auch Spaß gemacht, werde es bestimmt auch mal wieder tun und ausnahmslos gute Jungs, sehr viel Spaß, den man da haben kann und ich bin auch immer gerne in der einen oder anderen Form dabei, durch dich bin ich jetzt auch Mitglied geworden, danke dir und ja, wie lange gehst du schon eigentlich zu den Ice Tigers? Das ist ja auch schon mal eine ganz interessante Story, wie lange das schon bei dir geht.
Ja, das ist tatsächlich so, dass ich schon als ganz kleines Kind im Linde-Stadion dabei war. Das sind natürlich die Erinnerungen, also ja, verschwommen, aber sind auch noch da. Das Linde-Stadion gibt es seit, ich glaube, ziemlich genau 2001 nicht mehr. Also 2001 im Februar ist die Arena eröffnet worden und seitdem bin ich natürlich in der Arena vertreten und verbringe da viel meiner Freizeit.
An deinem Stammplatz.
Ja.
Sehr cool. Ja, lass uns, was du vorhin auch schon angesprochen hast, es gab mal einen Winter, lass uns mal darüber reden, wo wir ganz stark involviert waren an einer Idee, die wir dann auch am Ende umgesetzt haben und die jetzt auch, ja, läuft. Wir kamen dazu, dass wir die Möglichkeit hatten, zusammen in was zu investieren. Ich gebe vielleicht mal so den Einstieg, es ging um ein Café und das sollte hier, am besten hier in Nürnberg sein, dann gab es ein paar Fragen, die man sich dann am Anfang stellt. Standort ist natürlich ganz wichtig, Konzept ist wichtig, das haben wir dann noch nicht alleine umgesetzt, sondern mit Partnern natürlich. Und wie war für dich die Zeit so, gerade auch, weil wir so eng befreundet sind, was hat das mit unserer Freundschaft gemacht? Und andererseits, wie fandest du, haben wir das dann so, ja, gerade so in der Anfangszeit gelöst? War ja doch viel zu erledigen, ne?
Also das war eine extrem spannende Zeit, muss ich sagen, und auch eine extrem lehrreiche Zeit, die ja auch nach wie vor noch andauert, also das Café gibt es noch, ist ganz normal in Betrieb und sind auch weiterhin Dinge zu tun. Unsere Freundschaft, also das hat an keiner Stelle unserer Freundschaft geschadet, sondern uns, denke ich, irgendwo noch näher zusammengebracht, weil wir halt da schon viele, ja, Aufgaben, nenne ich es jetzt mal, oder Steine, die im Weg lagen, irgendwo beiseite räumen mussten. Und ja, also eine absolut spannende Zeit, also das ist ja, da sind mehr Sachen auf uns zugekommen, als wir mit gerechnet haben, würde ich einfach mal sagen. Also wie viele Dinge da dann am Ende vielleicht doch zu tun sind, auch mit der, also wir haben eine GmbH gegründet, wie viel mit der Firmengründung, ist jetzt nichts extrem Kompliziertes, aber was da für kleine Teile irgendwo nötig sind und auf einen zukommen, das ist schon auf jeden Fall interessant und lehrreich gewesen und spannend.
Ja, also es geht ums Pockets hier in Nürnberg, für alle, die da schon mal waren und es vielleicht kennen und auch mögen, dass ihr Bescheid wisst. Und ja, bei der Gründung des Pockets waren wir beteiligt und haben eigentlich am Anfang die Idee gehabt, ja, wir investieren einen gewissen Betrag an Geld, sind dann eigentlich mehr oder weniger zurückgezogen und schauen ab und zu mal vorbei. Aber wir haben dann schon gemerkt recht schnell, dass es, ja, sehr umfangreich ist, das Ganze, und eigentlich weit, weit weg von einem klassischen Investment, sondern mehr eigentlich, ja, wie planen wir das, wie setzen wir das um? Und ich finde, ab einem gewissen Punkt haben wir beide auch gemerkt, es ist mehr, als wir dachten, aber es macht trotzdem Spaß. Und ja, du hast dann kurzzeitig, wurdest Architekt und Ingenieur und hast ein paar Sachen gebaut. Und ja, ich habe mich probiert an juristischen Dingen und habe da das eine oder andere gestrickt. Aber am Ende haben wir es gut hinbekommen. Jetzt gibt es den Laden, der läuft und ist auch ja, gut besucht, gut bewertet. Was würdest du vielleicht anderen raten? Gerade viele, die zuhören, und ich habe ja mit vielen auch täglich zu tun, und einige davon sind auch Erstgründer. Was würdest du sagen in Bezug auf Freundschaften und gemeinsam was zu starten, was zu überlegen? Ist das eher hinderlich, wenn man sich gut mag und kennt? Oder kann das auch eine Chance sein?
Nee, das ist auf jeden Fall eine Chance. Wenn man sich gut kennt, dann kennt man ja im Normalfall auch seine eigenen Stärken und Schwächen sollte man auf jeden Fall kennen, aber dann kennt man vielleicht auch die Stärken und Schwächen seiner Freunde. Und wenn man das schafft, gut einzusetzen, dass jeder eben seine Stärken einbringt, dann ist das, glaube ich, was absolut Positives. Und auf die Frage, was ich eben raten würde dazu, machen. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man einfach macht, dass man sich traut, dass man nicht zurückschreckt vor irgendwelchen Hürden oder irgendwelchen, ja,
Schwierigkeiten, die entstehen können.
Schwierigkeiten, auch negativen Aussagen dazu oder Ratschlägen oder dass man nur vor Gefahren gewarnt wird. Also ich denke, das Machen steht an allererster Stelle. Was man natürlich nie außer Acht lassen sollte, ist eine Risikobewertung. Also man muss schon überlegen, was steckt man da rein, was investiert man da jetzt, auch nicht nur finanziell gesehen, sondern halt an
Zeit,
an Gedanken, an ja, einfach an kompletten Einsatz, würde ich mal sagen. Und was kann dabei rauskommen, was kann schiefgehen, was für Dinge zieht das Ganze mit sich. Also ich denke, eine ganz sachliche Bewertung muss dann natürlich an erster Stelle stehen, aber wenn man eine gute Idee hat, dann muss man das halt einfach machen. Also wenn man es nicht macht, dann wird halt nichts passieren.
Ja, nee, sehe ich genauso. Und ich glaube, wir zwei haben viel gelernt in der Zeit über uns selber, über unsere Freundschaft, aber auch, ja, wie man Dinge macht oder vielleicht auch nicht machen sollte. Also gerade für mich persönlich, aber ich glaube, für dich gilt es genauso, hat es schon viel gebracht, die Zeit. Waren ja doch Monate eigentlich, ne, die wir da verbracht haben in der Planung und in allem. Deswegen auch gut, jetzt haben wir operativ damit nichts am Hut. Jeder hat sein Berufs- und Privatleben, wo wir genug eingespannt sind. Deswegen, das bräuchte man nicht noch zusätzlich. Aber ja, jedem muss bewusst sein, der irgendwas aus romantischen Gefühlen heraus startet, wie wir ja auch. Ich wollte einen Kaffee haben, du ja auch irgendwie so. Ich würde gerne so einen Platz haben, wo wir immer hin können. Und wir, ja, möchte vielleicht jeder irgendwie. Also gerade das Thema Kaffee, Bar, Restaurant, das hat vielleicht jeder, der gründungsaffin ist, irgendwie im Kopf, mal sowas zu starten. Und ich würde auch jedem raten, probiert's, macht's. Schaut, dass die finanzielle Belastung euch nicht großartig zurücksetzt, sondern dass ihr euch das auch leisten könnt. Und ja, dann probiert es einfach. Ne? Also geht drauf los. Und gerade wenn man befreundet ist, das sehe ich eben auch oft, hat es viel mehr Chancen als Risiken, finde ich. Und wenn man sich mag und versteht, ist man eh offen zueinander. Das war bei uns, glaube ich, auch gefordert, dass wir da nochmal, wenn wir nicht einer Meinung wären, trotzdem schauen, dass wir am Ende mit einer Stimme sprechen und halt das Argument gewinnt. Und es geht nicht um Ego oder so, sondern es geht ums Argument am Ende. Ne?
Ja, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Also das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt da. Und wie du hattest es vorhin mal gesagt, das war jetzt kein reines Investment, sondern so halt wirklich ein Projekt einfach.
Ja.
Also das, und ein Projekt zieht natürlich viele Dinge mit sich, aber viele spannende. Also kann ich jedem auch nur raten. Ist auch absolut nichts Unmögliches. Also das sind Aufgaben, die da zu bewältigen sind, bei denen man sich ja auch Hilfe holen kann. Also wir haben uns da auch beraten lassen, von offizieller Seite, natürlich auch von Familienseite, von Leuten, die vielleicht sowas schon gemacht haben oder in diese Richtung gegangen sind. Also das ist dann natürlich machbar. Deswegen machen.
Ja, und die Kontakte nutzen, wie du gerade sagst, Familienseite und von anderer Seite einfach, wen auch immer man in die Finger kriegt, der dann irgendwie weiterhelfen kann. Viele Meinungen sind hier gut. Was man dann daraus macht, ne, ist dann am Ende die Entscheidung von jedem selbst. Aber zumindest mal sich die Meinungen einzuholen, Mentoren zu suchen, das ist schon ja das, wie man es machen sollte. Aber in jedem, das ist jetzt egal, ob man dann danach auch noch operativ da mitarbeitet und irgendwas gründet oder ob man einfach nur ein Projekt versucht abzuwickeln, was halt dann gut losgeht. Ich glaube, ja, sich auf die Schulter von Riesen zu stellen, ist immer ganz gut. Man muss nicht bei Null anfangen, man kann gerne andere fragen und da muss man nicht jeden Fehler selber machen. Manche wird man machen und das ist auch nicht vermeidbar, aber man muss jetzt nicht jeden Fehler selber machen. Noch irgendwas zum Thema Pockets und Kaffee?
Ha, eigentlich muss ich sagen, glaube ich,
haben wir ein paar gute Worte
dazu gefunden.
Dann vielleicht nochmal zum Thema Golflehrer-Dasein und generell Coach oder Dienstleister in der Art von, von Umfeld, wo du unterwegs bist. Was sind denn so andere Bereiche, die du vielleicht damit vergleichen könntest? Mir fiele jetzt ein, zum Beispiel so Musiklehrer oder eine andere Art von vielleicht Tennislehrer, Trainer, die jetzt ja vielleicht ein anderes Klientel natürlich haben, aber auf was kommt es da an? Also welche Qualitäten braucht man, damit man da einen richtig guten Job machen kann?
Ja, also vergleichbar, oder was heißt vergleichbar, ist relativ einfach zu klären. Ich bin im Grunde Dienstleister. Ich erbringe die Leistung, dass ich den Leuten versuche beizubringen, besser Golf zu spielen oder überhaupt Golf zu spielen.
Ja, gerade bei Platzreife geht es darum, erstmal überhaupt.
Ne? Ja, genau, überhaupt. Ja. Also erstmal geht es darum, überhaupt den Ball zu treffen. Vom Spielen ist man da am Anfang relativ weit entfernt. Wenn man sich da gut anstellt, geht es dann schon relativ zügig. Aber ja, auf was kommt es da an? Ja, ich denke, also jetzt mal rein von der Golflehrerseite und von dem Beibringen ist die Fähigkeit wichtig, dass man adressatengerecht ist das Wort, das es am meisten beschreibt, dass man adressatengerecht die richtigen Übungen, Maßnahmen, Anweisungen für denjenigen, der halt vor einem steht, findet. Also das heißt, die Fähigkeit zu lesen, wer da vor einem steht, was kann derjenige oder diejenige umsetzen, was überschreitet die Fähigkeit komplett. Also sprich, dass ich meine Maßnahmen einfach an die Person, die vor mir steht, anpasse. Natürlich ist am Ende Wissen über Golftechnik, eben auch Didaktik, wie bringe ich was bei, wie kann ich was vermitteln, extrem wichtig. Aber das Wichtigste, würde ich sagen, ist, dass man einen Draht zu demjenigen, der einem gegenübersteht, findet. Also einfach die Person vor einem zu lesen, was kann ich dir zumuten und was kann ich dir nicht zumuten.
Und wie mache ich die besser? Also wie muss ich die anpacken?
Ich muss immer rausfinden, welche Fähigkeit fehlt dem oder derjenigen am meisten, um besser Golf zu spielen. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich das der Person am besten vermitteln. Ja. Das ist so die Fähigkeit jetzt rein im Golfunterricht, die am wichtigsten ist, dass man natürlich irgendwo an seine Schüler rankommt. Ich denke, da ist Präsenz auf dem Golfplatz extrem wichtig. Natürlich irgendwo eine Art Marketing, Werbung auf dem Golfplatz. Man muss mit den Leuten in Kontakt treten. Man muss den Leuten irgendwie zeigen, dass man da ist, dass man für sie zur Verfügung steht. Im Grunde wie immer, man muss halt Werbung betreiben.
Ja, das gehört einfach dazu, gerade wenn man Solo-Selbstständiger ist, der in dem Fall einfach für sich auch verantwortlich ist. Ne?
Genau.
Und aber wahrscheinlich auch eine Fähigkeit, die du gar nicht so am Schirm hast, die ich aber sehe bei dir, ist, dass du natürlich im Sommer sehr viel zu tun hast, demnach auch deine Einnahmen im Verhältnis recht hoch sind, du aber halt schauen musst, dass du wie so ein Bär, der Winterschlaf macht, irgendwie dann über den Winter kommst. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gewohnt war, ne? So saisonweise zu denken. Klar, du könntest noch viel mehr machen, aber eben Stichwort Reisen oder andere Dinge noch anzubieten. Aber du hast ja dann deine Hobbys und die füllen dich aus und deswegen machst du es ja auch genau richtig so, dass du dich da auch selber ja teilst ein Stück weit von deiner Jahresplanung her. Wie schwer war das für dich zu Beginn, das so aufzuteilen und auch zu okay zu sein damit, wenn mal ein paar Monate eben, du machst ja auch im Winter ab und zu noch Kurse oder so ein paar 1:1 Stunden, aber natürlich nicht, bei weitem nicht in dem Umfang wie im Sommer. Also wie schwer war das für dich da mit am Anfang so zu haushalten?
Ich hatte es ganz am Anfang schon mal, wie wir über die Golflehrerausbildung gesprochen hatten, angesprochen, dass da auch ein großer wirtschaftlicher Teil natürlich dabei war. Also man wird schon darauf vorbereitet, was in der Selbstständigkeit auf einen zukommt und welche Dinge man sich kümmern muss. Private Altersvorsorge, sage ich jetzt mal da als vielleicht größter Punkt. Private Versicherung, also man muss sich halt selber darum kümmern, wo ist man versichert. Steuer ist natürlich ein großer Punkt. Also sprich, ich muss jetzt jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das ist nichts wahnsinnig Kompliziertes, aber es ist halt einfach was man beachten muss. Rücklagen bilden für die Steuer, die dann eben fällig ist. Monatlich die Umsatzsteuer. Einkommensteuer wird quartalsweise eingezogen und dann nach der Steuererklärung natürlich der Differenzbetrag. Also das heißt, man muss über den Tellerrand hinausschauen und ein bisschen weiterdenken. Man kann nicht das Geld, was man im Sommer verdient, was natürlich dann, wenn man viel arbeitet, auch mehr ist, einfach sagen, ja, das ist jetzt meins und das gebe ich jetzt aus und damit mache ich, was ich will, sondern man muss halt einfach weiterdenken, Geld auf die Seite legen, auch bedenken, dass man im Winter vielleicht nicht so viel Einnahmen hat und aber auch seinen Lebensstandard da nicht verändern möchte. Also das heißt, man muss sich schon überlegen, wie viele private Ausgaben habe ich auch und wie viel Geld brauche ich in den Wintermonaten, bis eben wieder der Sommer kommt, wo dann wieder mehr Einnahmen fließen. Also man muss sehr gut wirtschaften oder haushalten können, sage ich mal.
Sie haben sich natürlich auch mit der Zeit beschäftigen, was ist, wenn ich mal ausfalle? Dort ist ja auch, wie lange ist jetzt her? 2,5 Jahre mit deiner Schulter. Beim Eishockey natürlich, oder Schlüsselbein war es besser gesagt. Auch auf die Zeit muss man natürlich gucken, was ist, wenn ich mal eine Zeit lang nicht kann und diese Art von Einnahmen in irgendeiner Form abzusichern. Das sind natürlich Fragen, die man sich dann da stellen muss. Jetzt vielleicht noch ein spannendes Thema, was viele interessiert, die hier zuhören. Und das ist natürlich auch immer, wenn es um Unternehmertum geht oder ich beschäftige mich damit, irgendwas umzusetzen, weil ich eine Idee hatte und mache mich selbstständig. Inwieweit ist dieses Business Golflehrer oder auch andere vergleichbare Geschäftsmodelle, inwieweit ist das skalierbar? Also was könnte man da noch machen und wie weit könnte man das noch spielen, dass am Ende ja einfach da nochmal mehr ginge, oder ist das gar nicht so notwendig und angedacht?
Ja, also was heißt, also notwendig ist es nicht, ich kann davon ganz gut leben. Ja. Aktuell ist es relativ einfach, wenn ich viel arbeite, verdiene ich viel Geld, wenn ich wenig arbeite, verdiene ich wenig Geld. Das ist einfach ein direkter Zusammenhang, ich werde stundenweise bezahlt, wenn ich die Stunden gebe und auch die Leute zu mir kommen, dann verdiene ich Geld. Wenn ich das nicht tue, verdiene ich eben kein Geld. Das ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, schwierig, wenn man dann irgendwie krank ist und ausfällt. Natürlich gibt es da Versicherungen, die man auch zu einem großen Teil braucht. Das muss man dann am Ende eben selber abschätzen, wie weit man sich da versichern möchte. Wenn ich mich jetzt so weit versichern würde, dass ich ab dem ersten Tag, wo ich mal Schnupfen habe und vielleicht keinen Unterricht geben kann, Geld möchte, das könnte man nicht bezahlen, würde ich mal sagen.
Ja, da gehen wir dann auch gemeinsam in die Abwägung rein, ne?
Genau,
was macht Sinn und Kosten-Nutzen.
Genau, das muss man halt einfach abwägen. Berufsunfähigkeit ist natürlich da ein ganz großer Punkt. Krankheit, da bin ich Gott sei Dank bisher ganz gut weggekommen. Wie du gerade gesagt hattest, hatte ich vor 2,5 Jahren eben eine schwerere Verletzung beim Eishockey, musste auch operiert werden, aber das ist eigentlich von der Jahreszeit, das ist im Februar, März gewesen, ganz gut gewesen und ich konnte relativ schnell wieder arbeiten, weil man als Golflehrer auch nur mit einem Arm weiterhin zuschauen kann.
Und auch vielleicht weiter schlagen kann.
Ich war natürlich eingeschränkt, aber ich konnte trotzdem weiter arbeiten, also das war ganz in Ordnung, aber grundlegend bin ich bisher von längeren Ausfällen Gott sei Dank befreit geblieben. Wie weit kann man das Ganze skalieren? Ja, es gibt die Möglichkeit, eine Golfschule aufzumachen und da dann tatsächlich auch Golflehrer entweder anzustellen, das wäre dann das Anstellungsverhältnis, was es vielleicht gibt als Golflehrer, oder zumindest unter seinem Namen tätig sein zu lassen. Da könnte man dann an deren Verdienst partizipieren, muss denen dafür natürlich irgendwo auch irgendwelche Sicherheiten bieten. Aber das wäre möglich und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man irgendwelche online oder digitalen
Services anbietet,
Pakete verkauft. Ja, das gibt es schon, wobei, sage ich mal, die gängigste Form da sein wird, dass man auf Instagram tätig ist, seine Follower nach oben bekommt und dann auf diese Art und Weise eben irgendwo
Produkte platziert, ob digital Produkte oder
platzieren kann und so irgendwo Einnahmen generieren kann.
Ja, interessant und ich glaube, da wäre noch einiges möglich, aber natürlich muss es sein, wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist ja trotzdem schön und du hast ja genug Zeit für deine Hobbys und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, im Sommer ist deine Zeit recht knapp. Das heißt, da bist du schon genug eingebunden und würde jetzt auch nicht sehen, wo du da nochmal Zeit freischaufeln könntest für irgendein Projekt. Jetzt von deinem Tätigkeitsfeld her, wenn du es nicht sagen willst, ist auch okay, aber was macht dir so am meisten Spaß, wenn du jetzt wählen müsstest, mit was verbringst du gerne Zeit, was sind Dinge, die man halt macht, weil sie dazugehören und wenn du da vielleicht politisch korrekt natürlich antworten könntest.
Also im Grunde ist es ein sehr toller Job, was dem geschuldet ist, dass die Leute in ihrer Freizeit zu mir kommen. Also das heißt, ich habe sehr, sehr, sehr selten gestresste Leute, sondern ich habe Leute, die einfach gerne da sind, die da sein wollen, die auch mit mir zusammenarbeiten wollen. Also das heißt, das ist nie irgendwas Gezwungenes, nie irgendein Pflichtprogramm oder sowas. Also das heißt, das ist grundlegend schon mal was einfach Spaß macht. Und wenn dann jemand da irgendwo auch noch Erfolg hat, Fortschritte verbuchen kann, dann macht mich das natürlich auch zu einem gewissen Teil stolz und glücklich und ist einfach was Spaß macht. Wenn ich was raussuchen müsste, was am meisten Spaß macht, dann ist das total einfach. Das ist natürlich die Betreuung der Damenmannschaft. Hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass die eben sportlich sehr ambitioniert und gut ist in Fürth. Jetzt haben wir eben wieder 2 Jahre erste Bundesliga gespielt, mussten leider den Gang in die zweite antreten, aber ja, werden da nächstes Jahr natürlich alles dran setzen, irgendwie wieder in die erste Bundesliga zu kommen. Und ja, diese Mannschaftsbetreuung ist einfach das, was am meisten Spaß macht. Ich denke mal, das wird keiner wissen, wie das Ligensystem in Deutschland ist. Das ist so, dass die erste Bundesliga in Nord und Süd geteilt ist. Da sind dann jeweils 5 Mannschaften und auf diesen Plätzen oder auf den Plätzen dieser 5 Mannschaften
finden Spieltage statt, ne?
Finden dann die Deutsche Golfliga Spieltage statt. Das heißt, wir sind dann in der ersten Bundesliga immer von Freitag bis Sonntag auf dem jeweiligen Spieltag oder auf dem jeweiligen Platz. Freitag ist Proberunde, ein Spieltag. Das heißt, da wird der Platz gespielt, da wird geguckt, wo man hinschlagen muss, wie die Bedingungen eben auf dem jeweiligen Platz sind. Und Samstag, Sonntag ist dann das Turnier. Und da gibt es dann am Ende eine Tabelle, könnte man sagen. Die Mannschaft mit den wenigsten Schlägen ist Erster, die mit den meisten ist Letzter, also Fünfter. Der erste Platz kriegt 5 Punkte, der zweite 4 und so geht es dann weiter. Also der letzte Platz dann noch einen Punkt. Und nach den 5 Spieltagen dürfen die beiden ersten Mannschaften im sogenannten Final Four, also im Finale, gegen die ersten beiden aus der Nordgruppe spielen. Und der letzte aus Nord und Süd, der steigt eben jeweils ab. In der zweiten Bundesliga ist es ein bisschen anders, da ist es 4 geteilt. Prinzip ist aber das gleiche, dass es jeweils 5 Mannschaften sind. Und da spielen die 4 Ersten dann
den Aufstieg,
den Aufstieg in der Relegation raus. Also jeweils 2 Mannschaften spielen um den Nord- und 2 um den Südplatz in der ersten Bundesliga.
Ja, ist cool. Also ich glaube, die Betreuung ist ja zeitintensiv, aber trotzdem wahrscheinlich, ja, hast viel Freude daran und Spaß auch dann die Zeit zu verbringen an den Wochenenden, weil ihr müsst ja natürlich immer oft auch, dadurch, dass ihr 5 Clubs oder Teams seid, sind 4 Spieltage auch auswärts natürlich. Das heißt, da muss man dann auch das ganze Wochenende dort verbringen. Wie schaut dann sowas aus? Du bereitest dich vor auf dem Platz, du an dem Spieltag selber, unterstützt du die da auch in irgendeiner Form oder wie funktioniert das?
Ja, also das schaut so aus, dass ich mir vorher schon Gedanken mache, welche Anforderungen hat der jeweilige Platz. Also die Plätze sind alle bekannt, die kenne ich aus den Jahren davor oder auch noch von meiner Zeit. Das heißt, ich überlege mir, welche Fähigkeit ist für meine Spielerinnen auf dem jeweiligen Platz am wichtigsten. Das kann jetzt irgendwas beim Putten sein, das kann irgendwas im langen Spiel sein. Und dann versuchen wir das eben in den Trainingseinheiten vorher schon deutlich verstärkt anzugehen. Zusätzlich ist es so, dass ich einen Grünplan mache. Das heißt, ich zeichne den Golfplatz oder die Grüns des Golfplatzes schon mal auf.
Die Grüns ist das, wo die Fahne steckt.
Genau, wo die Fahne und das Loch sind, wo man dann nur noch putten, also den Ball ins Loch rollen muss. Da wird das meiste dann, sage ich mal, entschieden und da zeichne ich in diese Pläne dann alle möglichen Entfernungen und Slopes oder Breaks, also welche Hanglagen das da gibt, welches Gefälle da ist, ein, dass die sich das auf dem Papier dann eben anschauen können. Und während dem Spieltag selber, also an den Samstagen und Sonntagen in der ersten Bundesliga, bin ich dann für akute Sachen da. Das heißt, wenn irgendeine Spielerin ein Problem hat, dass der Ball nicht dahin geht, wo sie das gerne hätte, dann versuche ich das schnellstmöglich noch in den Griff zu bekommen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Oft ist da auch geholfen, wenn man denen gut zuredet oder eben einfach nur Lösungsvorschläge bietet, dann können die selber damit schon sehr gut umgehen. Und ja, dann bin ich einfach auf dem Golfplatz unterwegs und schaue, dass ich die so gut wie möglich noch beraten kann.
Ja, sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, bevor wieder mal miteinander gesprochen haben, wusste ich auch gar nicht, wie sowas abläuft. Und man hat vielleicht mal das gesehen oder geschaut, wie so ein Turnier stattfindet. Aber ja, irgendwer muss natürlich auch betreuen, irgendwer muss die Leute trainieren und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Jetzt vielleicht nochmal grundlegender, wenn jemand in einer Art Dienstleistungsberuf, so wie du ihn hast, tätig werden will, was muss er so mitbringen? Also was sind so wichtige Themen? Du hast schon gesagt, eigentlich ist man fast gezwungen, selbstständig zu werden. Das heißt, diese wirtschaftliche Komponente, ich denke mal, die würdest du auch recht hoch bewerten, weil wenn du da nicht richtig planst, kannst du schnell eben durch eine Steuernachzahlung oder durch was auch immer in die Bredouille kommen. Deswegen, das löst du schon sehr gut und bist ja auch lange jetzt schon dabei und erfahren. Aber ja, was sind Fähigkeiten, die jemand braucht, wenn er in was für einen Bereich auch immer er sich dann da selbstständig machen will, aber eben dieser solo-selbstständigen Bereich mit ich bin eine Agentur, ein Dienstleister, was auch immer, und helfe, ein gewisses Problem zu lösen. Dein Problem ist jetzt, Leute wollen besser Golf spielen oder spielen es eben nicht gut genug, das ist das Problem, durch dich dann besser oder überhaupt. Und was sind so Qualitäten, die du da für dich siehst, die quasi jetzt unabhängig von deinem Beruf, sondern eher mit der Art und Weise zu tun hätten, der Gründung oder dem Selbstständigmachen?
Ich denke, man braucht, es sind zwei Sachen, die man auf jeden Fall braucht, die mir jetzt da sofort einfallen. Das ist einmal Fachwissen natürlich, fachliche Kompetenz. Also wenn ich mit dem, was ich an Dienstleistungen anbieten möchte, einfach nicht gut bin, dann werde ich da auch nicht erfolgreich sein. Also das heißt, ein Friseur, der keine Haare schneiden kann,
wird schwierig,
das wird halt einfach schwierig werden, da werden die Leute nicht mehr hingehen. Ein Golflehrer, der keine Ahnung von Golf hat, das wird nicht funktionieren. Also das heißt, ich brauche natürlich irgendwo eine fachliche Kompetenz. Das ist in jedem Bereich so. Das ist ja bei dir auch nicht anders.
Ja. Aber es entsteht oft durch Leidenschaft, ne? Bei dir auch durch die ganzen Jahre Golf in der Jugend, dann als Profi. Das entsteht dann so eine gewisse Leidenschaft und ja, dann ist man meistens auch ganz gut darin, ne?
Ja, natürlich. Kommt, also, ja. Also diese Leidenschaft, diese Begeisterung, die man für dieses Thema hat, das ist natürlich was einem da extrem dabei hilft. Und das ist ja auch das Schöne, dass ich im Grunde meine Leidenschaft da irgendwo zum Beruf gemacht habe. Natürlich jetzt nicht als Spieler, aber ich arbeite jeden Tag da, wo ich halt gerne bin, am Golfplatz. Also das ist ein riesengroßer Punkt. Also diese fachliche Kompetenz könnte man es einfach nennen. Und der zweite Punkt, der mir einfällt, ist ja ganz simpel gesagt Sozialkompetenz. Also ich habe jeden Tag einfach mit Menschen zu tun und mit den unterschiedlichsten Menschen. Und ich als, ja in dem Fall eben Dienstleister, muss mich natürlich auf die Person, die vor mir steht und was von mir möchte, einstellen können. Wenn ich da einfach nur stumpf meinen Stiefel runterfahre und dem sage, du linke Hand oben, rechte unten und jetzt hau halt mal drauf, dann wird der auch nicht mehr kommen, sondern ich muss halt einfach auf denjenigen eingehen. Das ist auch, ja, das habe ich vorhin noch gar nicht erzählt, das ist ein großer Teil meines Jobs, ist auch einfach mit den Leuten zu sprechen, denen ein gutes Gefühl zu geben, zu fragen, wie es ihnen geht. Also die einfach, ja, die kommen gerne, wenn die sich bei mir in dieser Unterrichtsstunde gut aufgehoben fühlen. Und dann natürlich, sind wir da bei der sachlichen oder fachlichen Kompetenz, wenn die halt einfach was lernen. Das sind die beiden Sachen.
Ja, macht absolut Sinn. Und vielleicht noch eine Sache, die dazu kommt, gerade weil ich das mit dem wirtschaftlichen Thema angesprochen habe und gerade auch du in deinem Bereich, Ärzte zum Beispiel auch interessant, die müssen fast schon selbstständig werden, wenn sie in einem gewissen Bereich sind, natürlich nicht jeder, aber ja, bei dir eigentlich durch die Wahl der Ausbildung warst du schon relativ klar damit, selbstständig zu werden. Da gehört bestimmt noch ein gewisses Maß an Disziplin dazu, immer wieder auch arbeiten zu wollen, weil wie du sagst, Fleiß hast du und willst auch was machen, aber ohne dem wäre es schwierig, ne? Du könntest dich auch jetzt entscheiden, mal eine Woche eben deinen Kalender zu blocken, keiner kann sich eintragen, dann machst du mal keine Golfstunden, wäre möglich, aber kommt halt weniger rein. Also die eigen- und intrinsische Motivation ist ja unabdingbar, ne? Ohne ja, die wird es nichts.
Die ist absolut unabdingbar, also dazu auch noch, weil wir vorhin ein bisschen über den Golfclub geredet hatten schon, das, und eben über die Selbstständigkeit, das ist so, dass ich keinen Vertrag mit dem Golfclub habe, sondern man nennt es Nutzungsvereinbarung, da ist so ein bisschen geregelt, was ich im Golfclub eben ja, nutzen darf, dass ich auf dem Platz darf, dass ich die Driving Range, das ist das, wo man die Bälle schlägt und übt, nutzen darf. Wir haben dann eine abgetrennte Hütte, also einen Golflehrerbereich. Ich sage wir, weil ich noch einen Kollegen habe, der das Gleiche macht in Fürth. Und in dieser Nutzungsvereinbarung sind wir auch geschützt, dass wir als Einzige in dem Golfclub Unterricht geben dürfen. Also das ist zu unseren Gunsten, sage ich mal. Und auf der anderen Seite schützt sich aber auch der Golfclub und behält sich das Recht vor, für den Fall, dass wir einfach den Bedarf an Unterricht nicht decken können, weil wir nicht genug vor Ort und da sind, dass dann weitere Golflehrer zugelassen werden. Also das heißt, ich bin natürlich auch einfach, ja, intrinsisch, wie du sagst, oder komme ich dazu, das machen zu wollen und muss das natürlich auch machen, weil sonst kann ich irgendwann meine Versicherung, meine Rechnung, meine Miete und so weiter nicht mehr bezahlen. Und aber auch von Golfclub-Seiten ist es natürlich gewollt, gewünscht und eben durch diese Nutzungsvereinbarung geregelt, dass ich die Zeit abdecke.
Das ist eine klassische Symbiose eigentlich. Sie wollen, komplett, dass einer vor Ort ist, sich gut um die Mitglieder kümmert, weil du kümmerst dich ja um die Mitglieder, dass die besser werden in dem Spiel oder überhaupt mal starten.
Komplett,
und andersrum hast du ja auch was davon, dass du alles mitnutzen darfst. Und ich glaube, so wie wir in den Gesprächen auch oftmals schon drüber ja, uns ausgetauscht haben, dass Fürth einen ganz guten Golfplatz hat, der Golfclub generell sehr etabliert ist. Und das ja auch ja, für dich schon eine schöne Situation ist, wo du vielleicht anderswo es schwieriger hättest, ne? Auch
ja,
an
absolut.
Schüler zu kommen und so weiter.
Ja dort jetzt. Hatte ich vorhin schon mit den mitgliederstarken oder schwachen Golfclubs eben angesprochen. Wir sind ein sehr mitgliederstarker Golfclub, ist einfach der Nähe zur Stadt geschuldet. Für die es nicht wissen, der Golfclub ist in Fürth-Atzenhof. Das ist direkt beim Solarberg, Müllberg darf man ja nicht mehr nennen. Ist man einfach aus der Stadt, aus Fürth in knapp 10 Minuten aus Nürnberg, also ich wohne in der Nordstadt, bin ich in knapp 20 Minuten im Normalfall hingefahren. Das ist einfach für einen Golfplatz schon sehr gut. Und zusätzlich hat sich der qualitativ in den letzten Jahren einfach auch extrem positiv entwickelt und dementsprechend, ja, sind wir ein sehr mitgliederstarker Golfclub. Der sportliche Erfolg dann noch dazu mit eben unserer Damenmannschaft, auch viele Einzelerfolge von Spielerinnen, macht das ganze Paket dann schon sehr attraktiv da.
Ja, cool. Ich vielleicht hab jetzt noch ein Thema, was so der Abschluss sein sollte, weil wir doch eine längere gemeinsame Vergangenheit teilen. Ich habe auch irgendwann mit dem Fußballspielen angefangen, besonderes Verhältnis auch zum Sport entwickelt, ging dann auch weiter, wie bei dir. Also wir haben dann einen sehr ähnlichen Werdegang, du natürlich im Golf, ich im Fußball, wo du auch lange Fußball gespielt hast, ne? Also auch,
das auch noch.
Nicht ganz so schlecht da rumgegrätscht bist. Aber ja, wie hat sich denn, ich habe da auch eben so meine Themen mit gehabt, aber wie hat sich denn so dein Verhältnis zum Sportgolf über die Jahre verändert, wo du jung warst, angefangen hast mit, das macht halt einfach Spaß, mein Hobby. Und ich werde besser, ich werde schnell besser. Du hast natürlich auch recht schnell gemerkt, du bist besser wie andere und kannst mithalten auch mit den Allerbesten. Und wie hat sich dann so dein Verhältnis verändert zum Thema, ich mache die Ausbildung, ich versuche es als Profi, bin dann auch Profi, bin dabei und dann werde ich Golflehrer und jetzt hast du mehr so eine Vogelperspektive wieder, bist weniger so mittendrin, dein Spiel zu verbessern, sondern hast jetzt eher wieder so eine grundlegendere Sicht auf Golf. Aber wie hat sich das so über die Jahre verändert, dein Verhältnis zu dem Ganzen?
Boah, das ist eine wirklich gute Frage. Also in der Jugend und als Kind, selbst wenn man das natürlich im hohen Niveau und im Leistungssport betreibt, macht man das natürlich aus Spaß. Also, und das sollte auch einfach immer im Vordergrund stehen. Das heißt jetzt nicht, dass das dann im Erwachsenenalter keinen Spaß mehr gemacht hat, also definitiv.
Aber gerade in der Zeit in der Schule, wir haben ja so viel Zeit auch mit Sport verbracht und Schule. Ne? Da hat ja keiner gesagt, ihr dürft um 1 gehen und trainieren, sondern muss man um 16 Uhr in der Schule nochmal sein. Also da gehörte, das muss uns schon sehr viel Spaß gemacht haben, sonst hätten wir das nicht auf uns genommen.
Ne? Ja, das ist wieder die Begeisterung, ja, die dann natürlich auch zu einer hohen Disziplin führt. Also ohne die Begeisterung hätte man wahrscheinlich auch diese Disziplin gar nicht, weil, wie du es vorhin schon gesagt hast, sowas muss natürlich von innen intrinsisch irgendwo kommen, diese intrinsische Motivation. Ja, dann die Golflehrerausbildung zu der Zeit, das war eine, ja, auch spannende Zeit, eine nette Zeit, eine lustige Zeit. Da war das auch vielleicht noch gar nicht so ernst, sondern da war halt eben, also das Golfspielen meine ich jetzt mit Ernst, da war halt eben der Ausbildungsteil im Vordergrund gestanden und dann zu meiner aktiven Profizeit, da war das natürlich schon sehr ernst alles. Also da versucht man dann irgendwo die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Schrauben zu drehen, auf die richtigen Dinge zu verzichten und so weiter. Also das ist schon auch eine schwierige Zeit natürlich irgendwo. Das muss man einfach sagen. Und das ist, denke ich, nicht allen Leuten bewusst, wie viel Verzicht, wie viel Einschränkung das Ganze, so toll wie es dann auch ist, aber mit sich bringt erstmal.
Und auch der Ergebnisdruck, den man hat, jetzt nicht
absolut,
nur
absolut.
Ja, also das in vielen Bereichen, ne? Gegenüber auch der Familie, die ja viel irgendwie mal aufgegeben hat, investiert, auch für einen, auch als Kind viel einen rumgefahren hat vielleicht und unterstützt hat. Ja. Also man hat irgendwie viel, Bedürfnis auch zu liefern jetzt, ne?
Das ist ein Riesenteil gewesen und genau dieser Druck ist natürlich dann mit dem Beenden meiner Karriere, sage ich mal, und dem Restart in die Golflehrergeschichte ist das komplett abgefallen. Also das ist viel entspannter. Ich sitze nicht daheim und mache mir Gedanken, wie das nächste Turnier von mir wird, sondern ich mache mir halt eben in meiner, sage ich mal, Arbeitszeit Gedanken, was ich da mit der Damenmannschaft machen kann. Aber das ist für mich viel weniger Anspannung, sage ich mal. Also das ist viel sachlichere Arbeit, als es dann vielleicht zu meiner aktiven Zeit selber war. Wäre besser gewesen, wenn das da auch vielleicht ein bisschen sachlicher und nicht so angespannt gewesen wäre. Aber im Nachhinein ist man dann immer schlauer.
Ja, das ist auch nicht immer einfach. Ich hatte ja die Situation auch oft, dieser Druck, den man sich auch oftmals selber macht, der kommt ja nicht nur von außen, sondern auch weil man selber von sich viel erwartet. Der ist ganz interessant, hilft einem manchmal dabei Höchstleistung zu bringen und manchmal lähmt einen auch. Ne? Das ist immer ganz enges Fenster, was man erwischen muss, dass es eben einen hilft, besser zu werden, nicht unbedingt dann verkrampfter. Gerade im Golf ist ja doch die Lockerheit und eben, dass man das umsetzt, was man gut kann und dann eben auf den Punkt abliefert, schon sehr, sehr relevant, weil, ja, also die Lockerheit, glaube ich, macht da mehr aus als in anderen Sportarten, oder? Ja,
absolut. Absolut. Fällt mir noch eine ganz witzige Sache dazu ein, weil so ein kleines bisschen, oder was heißt ein kleines bisschen, eigentlich sogar relativ viel, kehrt es wieder, wenn ich mit der Damenmannschaft auf dem Spieltag bin und ich da zuschaue und selber aber nicht eingreifen kann. Also wenn die dann spielen, bin ich schon auch so ein angespannt, aber das ist so ein bisschen positiver angespannt, weil ich es eben ja auch nicht beeinflussen kann.
Weil der Job schon getan
also
ist eigentlich, ne?
Der Job ist schon getan und jetzt hoffe ich halt, dass was Gutes rauskommt und fieber da halt einfach mit. Also ich habe da schon so eine begeisterte Anspannung und wenn beim Selberspielen war das halt ja vielleicht weniger Begeisterung zu dem Teil, sondern halt so ein bisschen, ja, auch der Biss, den man natürlich braucht, aber vielleicht sogar ein bisschen zu viel war. Eben nicht dieses Loslassen, was du gerade auch angesprochen hattest.
Ja, sehr, sehr cool. Dann danke dir, Michi. Schön, dass du uns hast teilhaben lassen.
Ja, sehr gerne. Hat auch wirklich Spaß gemacht. War mein erster Podcast, muss ich natürlich dazu sagen.
Gut gemacht. Und ja, schön, dass du da warst. Super. So, das war die Folge mit Michael Heffner. Und ich hoffe, es war für euch was Spannendes dabei. Es ist eine sehr schöne Folge geworden, wie ich finde. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Jetzt, wenn ihr selbst unternehmerisch tätig seid oder tätig sein möchtet, dann habe ich das Paper für euch, was ihr sicherlich schon kennt und hoffentlich schon drin gestöbert habt. Hier sprechen wir über all das, was Selbstständige und Unternehmer so betrifft im Bereich des Wealth Managements und sprechen über die Themen, über die man sich eben informieren sollte und mit denen man sich beschäftigen sollte. Link dazu, wie immer, findet ihr in der Beschreibung. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Berti.